Hashtag Menschlichkeit wählen. Ein Podcast der Liga der Freien Wohlfahrtspflege zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt.
Herzlich willkommen im Podcast der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt. 6 Themenwochen, 6 Themen, die wichtig sind. Liga der Wohlfahrtspflege. Wir sind eine Gemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, die gemeinnützig arbeiten im Land und haben uns zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengetan. Alles, was mit sozialer Arbeit von der Kita bis zum Hospiz zu tun hat, das können wir und das machen wir als gemeinnützige Wohlfahrtspflege in Sachsen-Anhalt. Und wir sprechen heute über ein Thema, das ist ein großes und schwergewichtiges Thema, nämlich die Kinder- und Jugendhilfe. Mein Name ist Frieder Weikmann, ich bin Pressesprecher der Diakonie Mitteldeutschland und ich freue mich auf diese Runde. Und meine Gäste stellen sich bitte einfach selbst vor.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin Antje Ludwig, ich bin die Landesgeschäftsführerin des Paritätischen.
Ich bin Kai-Gerrit Bethje, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrtkreisverband Harz.
Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir sprechen, ich sagte es schon, über die Kinder- und Jugendhilfe. Herr Bethje, was ist denn eigentlich Kinder- und Jugendhilfe alles? Was gehört da alles dazu?
Also in die Kinder- und Jugendhilfe gehört eine ganze Menge rein. Fangen wir einfach mal so beim Beginn des Lebens an. Kindertagesstätten gehören in die Kinder- und Jugendhilfe, ganz wichtiger Bereich. Dann haben wir die offene Kinder- und Jugendhilfe, also das, was wir als Jugendclubs kennen, und den Bereich der Hilfen zur Erziehung, also Unterstützung von Kindern als auch von Eltern in ihrer Erziehung, in ihrer persönlichen Entwicklung.
Es gibt ja immer die Frage, wie lange ist mein Jugendlicher? Also ich selbst bin über 50, fühle mich immer noch jung, aber ich werde jetzt nicht mehr reinfallen. Schade, warum eigentlich?
Naja, weil formal erst einmal die Kinder- und Jugendhilfe bis maximal 27 Jahre geht. Reine formale Argumentation und, wie soll ich sagen, die normalen Hilfeleistungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung gehen in der Regel bis 18 Jahre. Weil dann geht die öffentliche Hand erst einmal davon aus, ist erwachsen, kann freigelassen werden, kann ausgewildert werden.
Ich habe so aus meiner Kindheit einen ganz, ganz schlimmen Spruch im Kopf, wo man so, wenn man sich gegenseitig geärgert hat, dann hieß es, du kommst ins Heim. Das ist so ein Negativbegriff da. Frau Ludwig, wir sprechen über eine Hilfeform. Wir sprechen ja nicht über eine Form der Bestrafung von Kindern und Jugendlichen oder irgendetwas. Wie groß ist dieses soziale Segment in unserem Land eigentlich? Was gehört da alles mit rein? Wie viele Menschen, wie viele Kinder und Heranwachsende profitieren letztendlich von der Kinder- und Jugendhilfe? Kann man das so absehen?
Ja, das sind schon eine große Zahl in Sachsen-Anhalt. Ich würde auch immer gerne auch nochmal klarstellen, weil viele haben wirklich immer noch seltsame Vorstellungen, was Kinder- und Jugendhilfe ist oder was Hilfen zur Erziehung oder Kinderheime sind. Ja, ein Kind ist dort nicht, weil es sich nicht gut verhält oder weil es vielleicht nicht in unsere Gesellschaft so passt, wie wir uns das vorstellen, sondern es ist eine Hilfe zur Erziehung, wird auch so im Gesetz genannt, und es bietet Kindern und Jugendlichen und auch ihren Eltern, die einfach momentan aus einer bestimmten Lebenssituation heraus gerade nicht gut in der Lage sind, ihren Erziehungsauftrag gut zu erfüllen, bietet es einfach eine Alternative zum Elternhaus. Und Kinder und Jugendliche leben dort auch in Gruppen zusammen, in familienähnlichen Gruppen zusammenhängen. Also erleben dort eigentlich nicht nur einen Ersatz des Elternhauses, sondern können dort einfach auch mal gut ins Leben starten, werden dort mit all dem ausgestattet, was sie dafür brauchen. Und mir ist auch wichtig zu sagen, es gibt immer auch einen Kontakt zum Elternhaus darüber hinaus. Ja, also wir bemühen uns immer, dass auch der Kontakt zum Elternhaus, wenn die Kinder und Jugendlichen in unseren Einrichtungen wohnen, nicht verloren geht.
Herr Bethje, beschreiben Sie doch mal, was Sie konkret in Ihren Einrichtungen, Sie haben wahrscheinlich da verschiedene Angebote, was da alles dazugehört.
Ja. Wir haben eine Vielzahl verschiedener Angebote. Neben den Kindertagesstätten haben wir im Bereich der Hilfen zur Erziehung ein Kind-Eltern-Zentrum. Das heißt, Kinder, die im Alter von 0 bis 6 bei uns untergebracht werden, weil sie aus der Familie rausgenommen werden müssen. Und da passieren schon mal solche Situationen, dass Kinder von drogenabhängigen Eltern dann direkt nach der Geburt rausgenommen werden. Und da haben wir auch schon Situationen gehabt, dass Kinder quasi, die ersten 14 Tage nach der Geburt bei uns, quasi den Nachentzug gemacht haben. Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit.
Das heißt, sie wachsen eigentlich, die kommen auf die Welt, die Babys, und haben eigentlich schon ein Suchtproblem, haben
genau.
quasi ein Drogenproblem im Körper.
Ganz genau. Und damit muss man natürlich dann umgehen, muss man den Kindern helfen, erstens diese Situation auch zu durchleben, damit klarzukommen. Ja, und das Leben, das eigene Leben dann auch anders wahrzunehmen, also auch unabhängig von dem, was sie da an Suchtproblematik, an Entzugsproblematik mitgebracht haben. So, in dieser Einrichtung geht es dann im nächsten Schritt darum, innerhalb von 2 Jahren die Perspektive des Kindes geklärt zu haben. Also zu schauen, wie kann es damit weitergehen. Unser Job da drin ist es, mit den Eltern sehr eng zusammenzuarbeiten, zu schauen, dass wir die Eltern so weit bekommen, dass sie in der Lage sind, gut mit dem Kind umzugehen und das Kind dann auch wieder zurückzunehmen in die eigene Obhut. Wenn das nicht funktioniert, dann suchen wir gemeinsam mit dem Jugendamt Pflegeeltern, oder wenn auch das nicht funktioniert, wird im Grunde eine andere Einrichtung für eine Dauerunterbringung gesucht. Auch in der Reihenfolge in der Regel, also erstmal Eltern, dann Pflegeeltern und im letzten Schritt eben wenn es denn sein muss, eine weiterhin öffentliche Unterbringung.
Finden wir denn in Sachsen-Anhalt genug Pflegeeltern, die sagen, ich steige da jetzt mit ein und engagiere mich da?
Ja, ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Aber es kommt natürlich auch immer auf den jeweiligen Fall an. Den Fall, den ich gerade geschildert habe, mit dem Kind nach Entzugserfahrung, ist schwer anderweitig unterzubringen, weil es in der Tat eine sehr große Herausforderung ist, mit einem Kind mit derartigen Erfahrungen dann auch tatsächlich umzugehen.
Ich frage mal Antje Ludwig, ist das eine staatliche Aufgabe? Ja, es ist eine staatliche Aufgabe, aber wie erklären wir das? Die Eltern, die nicht können, aus welchen Gründen auch immer. Und wir schaffen eine Struktur, wo wir die Eltern eigentlich ersetzen, oder?
Nein, so würde ich das auf gar keinen Fall sagen. Also erstmal sind immer die Eltern diejenigen, die verantwortlich sind für ihre Kinder und da geht man erstmal auch von aus, die auch das Beste wollen für ihre Kinder. Aber manchmal ist einfach eine Lebenssituation so überfordernd für Eltern, dass sie das in einem bestimmten Zeitraum einfach nicht können. Und dann ist es besser, wenn Kinder und Jugendliche nicht bei ihren Eltern sind und stattdessen in einem Kinderheim untergebracht worden oder in einer Jugendwohngruppe, wo sie einfach für einen Zeitraum, der kann unterschiedlich lang sein, das sagt der Herr Beet ja auch, kann auch wirklich 4 Jahre sein, leben und dann einfach gut ins Leben starten können. Und wir schaffen die Voraussetzung, dass die jungen Menschen da mit dem ausgestattet werden, was sie brauchen, um gut im Leben klarzukommen. Also es ist etwas, natürlich ist der Staat dafür verantwortlich, aber wir als freie Träger übernehmen diese Aufgabe und wir machen das auch gern, weil es eine unglaublich verantwortungsvolle und eine tolle Aufgabe ist.
Und ich will dahin, dass ich mir vorstelle, also ich bin selber Familienvater, ich weiß, wie herausfordernd Kindererziehung ist und Kinder ins Leben zu begleiten. Und wer sich das jetzt vorstellt, das ist ein Fulltime-Job. Aber es passiert eben nicht im elterlichen Haus, wenn wir so von so einer Einrichtung sprechen. Was sind denn das für Anforderungen an die Menschen, die dort arbeiten, die Sozialarbeiterinnen, die Sozialarbeiter, die dort Hilfe geben?
Die wissen ja, worauf sie sich da einlassen. Ja, wir suchen da ja auch ganz sorgfältig aus, wer ist dafür geeignet, in einer solchen Einrichtung zu arbeiten. Die ist 24/7 geöffnet. Ja, da gibt's Feiertage, da gibt's Wochenenden, da gibt's Ferien. Aber diejenigen, die sich dafür entscheiden, bewusst entscheiden, so eine verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen, da ganz bewusst mit diesen Kindern, die es auch manchmal nicht einfach haben, die auch in ihrem Verhalten manchmal nicht so einfach sind, diese Aufgabe anzunehmen. Das erfordert eine Haltung von den Menschen, die das tun. Und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, weil es gibt in den Einrichtungen auch seltenen Wechsel von Personal. Also wer sich entscheidet, in einem Kinderheim zu arbeiten oder auch in einer ambulanten Hilfe, also einer Tagesgruppe, der weiß, was da kommt. Und der weiß, worauf er sich einlässt. Und dann ist das auch eine unglaublich dankbare Aufgabe.
Herr Beetje, man kann sich das ja vorstellen, da passiert eine Situation, wo ein Kind schnell eine Unterkunft braucht und dann bekommen Sie einen Anruf vom Jugendamt oder wer meldet sich da bei Ihnen und wie gehen Sie dann vor?
Ja, dann ruft das in der Tat das Jugendamt bei uns an, sucht Plätze, was auch für die Jugendämter immer schwieriger wird, weil die verfügbaren Plätze auch immer na, nicht weniger werden, aber schon besetzt sind. Genau das ist die Problematik da drin. Ja, und in der Regel läuft das relativ kurzfristig. Also Jugendamt weiß über unsere Belegungsmöglichkeit, meldet sich bei uns, beschreibt ganz kurz, was die Situation ist und dann, naja, dann geht's erstmal drum auszuprobieren. Also in der Tat zu gucken, was ist das für ein Kind, was ist das für eine Situation, passt das Kind in die jeweilige Einrichtung, in den gesamten Kontext rein. Naja, und dann muss man eben schauen, wie funktioniert das dann? Ja, also das ist viel ausprobieren, völlig klar, aber klar, das hat man natürlich in Familien genauso, ja.
Aber das heißt denn bei Ihnen, es muss nicht einfach nur ein Bett und ein Zimmer frei sein, sondern es müssen auch die Kolleginnen und Kollegen da sein, ja, die dann genau diese Betreuungsleistung auch übernehmen. Finden Sie dann genügend Leute, die bei Ihnen sich auf diese Arbeit einlassen?
Das ist immer in der Tat eine schwierige Kiste. Ja, insbesondere Sozialpädagogen, Psychologen sind in der, wirklich schwer zu kriegen, klar. Aber ich denke, wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass wir zumindest immer einen Rumpf in den Einrichtungen haben, der in der Lage ist, quasi die Führung für den jeweiligen Fall zu übernehmen. Ja, und dann arbeiten wir mit Ergotherapeuten, dann arbeiten wir mit Heilerziehungspflegern und mit Erziehern.
Aber Frau Ludwig, es gibt Alarmsignale, wo wir sagen, Fachkräfte sind rar in diesem Handlungsfeld.
Ja, das ist so. Dann ist es Aufgabe der Träger, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen halt gut für sie sind. Ja, ich habe ja gesagt, ja, da weiß, worauf er sich einlässt, dass es kein 24, dass man da rund um die Uhr auch arbeiten muss. Aber natürlich sorgen wir auch dafür, dass es entsprechend der Arbeitsrichtlinien natürlich erfolgt. Ja, und man ist ja auch nicht der Familienersatz. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Da gibt es einmal die Pflegeeltern und dann aber die Kinderheime, die eine gute Möglichkeit bieten für die jungen Menschen. Aber sie sind niemals ein Ersatz für die wirklich leiblichen Eltern. Das sollte man auch aus einer professionellen Haltung heraus nicht tun, weil das ist dann auch wieder eine Enttäuschung für den jungen Menschen, die da vielleicht mehr interpretieren und die sich ja dann irgendwann auch wieder lösen müssen. Ja, auch die werden den Weg aus einer Einrichtung heraus finden müssen, selber ins Leben starten müssen. Dann gibt es auch gute Kontakte noch weiterhin. Aber ja, wir suchen immer gutes Personal. Wir suchen auch Männer. Ja, also das ist vorwiegend ein weiblicher Beruf nach wie vor. Gerade im Erzieherbereich, Erzieherinnenbereich sind auch junge Männer in so stationären Jugendhilfeeinrichtungen gut, weil die jungen Menschen einfach auch beide Geschlechter brauchen, um sich zu orientieren und da auch ja ihre Rollenbilder gut auszuprägen. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und es ist einfach klar, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich weiß, worauf ich mich einlasse, aber es kommt ja unglaublich viel zurück. Also es kommt unglaublich viel an Wertschätzung, an Emotionen von jungen Menschen zurück. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf es da auch besonders ankommt. Und das sucht man ja auch.
Die Kommunen und die Landkreise müssen Geld dafür in die Hand nehmen. Die Jugendämter sind diesen Verwaltungseinheiten, dieser Sozialverwaltung unterstellt. Am Ende müssen solche Plätze auch finanziert sein. Was erfahren Sie da aus den Kommunen und aus den Landkreisen? Na klar, sollen auch die Erzieherinnen und Erzieher bezahlt werden für den anspruchsvollen Job, den sie da machen. Wie ist da die Situation?
Naja, es gibt so ein kleines Paradoxum. Ja, wir haben seit Jahren sozusagen, wenn man auf die Bevölkerungsentwicklung guckt, gleichbleibende Geburtenzahlen beziehungsweise jetzt sehr stark absinkende Geburtenzahlen. Wir haben aber trotzdem in den Einrichtungen, gerade in der Kinder- und Jugendhilfe, auch in der stationären Hilfe, gleichbleibend hohe Zahlen. Ja, also das ist eigentlich wenig zu erklären, aber die Lebensbedingungen sind einfach auch nicht einfach für junge Menschen. Und damit steigen oder bleiben die Zahlen, die sozusagen auch die Jugendämter aufbringen müssen, natürlich hoch. Ja, aber es ist eine Investition in die Zukunft, das sind junge Menschen, keiner von denen sollten wir aufgeben. Ja, alle haben eine Chance verdient, auch ein Jugendlicher, der möglicherweise in einem bestimmten Alter auch mal kriminell wird, hat eine Chance verdient, hier in unserer Gesellschaft einen Platz zu finden. Na klar steigen die Kosten, aber die sind ja berechtigt und das sind eine gute Investition in die Zukunft. Ja.
Nun stehen wir am 6. September an der Wahlurne und wollen ein neues Landesparlament haben. Was haben wir denn für Erwartungen an das neue Landesparlament, wo da möglicherweise Unterstützung oder Verbesserung, muss im System was getan werden oder muss man einfach sagen, wenn wir das erhalten, was wir haben, dann kommen wir gut durch?
Also natürlich ist das System kostenintensiv, das habe ich ja gesagt, aber das sind Mittel, die, glaube ich, auf jeden Fall gut investiert sind, weil wir einfach auch mit den jungen Menschen ja an ihrer Perspektive arbeiten müssen und wir wollen ihnen Bedingungen bieten, die ihnen auch ein gutes Leben ermöglichen und das ist einfach so. Und Herr Bethi hat ja auch gesagt, aufgrund der Herausforderungen, die die jungen Menschen haben, die sie auch mitbringen in ihrem Verhalten, brauchen wir eben nicht nur Erzieher, wir brauchen gutes Personal im Bereich von psychologischer Betreuung, wir brauchen Heilerziehungspflege. Manche junge Menschen können nicht gut sprechen, haben Probleme, schreiben und lesen zu lernen. Also wir müssen da eine Menge investieren, aber das wissen eigentlich die Kommunen auch. Und in der Jugendhilfeplanung gehen wir ganz klar davon aus, dass da ein Fokus drauf liegen wird, auf den Bereich der Hilfen zur Erziehung.
Und Herr Bethi, wenn Frau Ludwig sagt, es ist eine Investition in die Zukunft, jetzt haben wir eine Situation, wo ein Kind, ein Jugendlicher, lange Zeit von Profis betreut wurde und ins Erwachsenenalter eintritt. Was wissen Sie denn über die Menschen, die dann erwachsen sind, ihre Einrichtung verlassen? Wie starten die ins Leben? Was nehmen die für Perspektiven ein? Vielleicht haben Sie ein paar Geschichten im Kopf, wo Sie das beschreiben können. Wie geht es dann eigentlich weiter, wenn ich dann ins Erwachsenenleben eintrete?
Ja. Ja, das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Also kann man in der Tat beschreiben als diejenigen, die, naja, gerade so eben eine Wohnung finden, ihre Wohnung quasi eingerichtet bekommen und da dann mit den weiteren Anforderungen schon kurz davor sind, unterzugehen. Wir haben aber auf der anderen Seite mehrere Jugendliche, die studiert haben nach dem Aufenthalt, auch in der Tat relativ lange in den Einrichtungen gewesen sind. Aber dann in der wirklich den Sprung an die Uni geschafft haben. Und insofern gibt es da durchaus die gesamte Breite dessen, was wir sowieso auch in der gesellschaftlichen Ausbildungsstruktur verfügbar haben. Das haben wir im Grunde auch in den Einrichtungen. Bei dem einen oder anderen braucht es in der Tat nur den Kick dafür, um wahrzunehmen, ich habe einen Anteil an dem, was mein Leben ausmacht. Ja, ich bin nicht nur fremdbestimmt, sondern habe da auch eigene Möglichkeiten. Und manchmal ist es einfach auch nur wichtig, jemanden in einer Einrichtung, einen Mitbewohner oder was weiß ich, jemanden im Sportverein und so weiter, kennengelernt zu haben, an dem man sich ein Stück orientieren kann, von dem man auch anders noch ein Stück lernen kann.
Ja. Sachsen-Anhalt ist ein Land mit einer hohen Kinderarmut, tatsächlich in den deutschlandweiten Rankings immer wieder ein Thema. Teilhabe von Kindern und Jugendlichen ist ein großes Thema, wo wir sagen, ich brauche bestimmte Zugänge. Sie haben gerade gesagt, Sportverein, ich muss mir den Turnschuh auch kaufen können, um mitspielen zu können. Ja. Wie ist das in der Kinder- und Jugendhilfe geregelt? Haben die Kinder, die dann von Ihnen unterstützt und begleitet werden, haben die Zugang zu diesen Dingen oder müssen die sagen, nee, ich bin in einer Lebenssituation, ich komme sowieso nicht an solche Ressourcen ran wie ein Kind, was in einer wohlbehüteten Familie aufwächst?
Naja, es kommt dann vielleicht auf die Qualität des Fußballschuhs an, ja, aber in der Regel schaffen wir das, dass jemand, der Fußball spielen möchte, Handball spielen möchte oder schwimmen gehen möchte, dass wir genau das ermöglichen können. Und das funktioniert dann. Das ist aufwendig, klar, natürlich, aber das ist auch, denke ich, eine Wahrnehmung, die Jugendlichen in Bezug auf die Einrichtung haben. Ja, die kümmern sich in der Tat, die helfen mir, die machen mit mir mit. Und deswegen ist die Anforderung, die manchmal auch aus der Einrichtung an die Jugendlichen gestellt wird, auch aus der Sicht der Jugendlichen berechtigt.
Machen Sie Angebote, ermutigen Sie auch und sagen, das und das gibt es als Freizeitangebot, hier kannst du in den Chor mit reingehen, hier kannst du ins Sportzentrum gehen.
Ja, wir sind Mitglied in einem, also als Verein sind wir Mitglied in einem Sportverein und können all die Kinder und Jugendlichen, die bei uns untergebracht sind, also ob das nun in der Kindertagesstätte ist oder in den Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung, die können wir dort mit reinbringen und die können das gesamte Angebot dieses Vereins nutzen, in der Tat.
Ja. Wir haben gerade Ferien. Ferienfahrten sind möglich, Urlaubszeit
ist möglich. Ja, Ferienfahrten sind eine ganz, ganz zentrale Angelegenheit. Das ist richtig wichtig für das Team, also das Beschäftigten-Team, aber natürlich auch für die Jugendlichen aus der Einrichtung, weil sie sich da drin natürlich nochmal völlig anders wahrnehmen. Ja, wir machen das regelmäßig. Also einmal im Jahr findet auf jeden Fall eine Jugendfreizeit der jeweiligen Einrichtung statt. Da fahren dann alle gemeinsam los, außer die Eltern der jeweiligen Kinder sind zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Urlaub und wollen ihre Kinder gerne mitnehmen. Aber ansonsten ja, immer. Und auch das wird zumindest bei uns im Landkreis mitfinanziert durch die Kosten der Hilfen zur Erziehung.
Und jetzt frage ich Antje Ludwig nochmal so der Überblick auf unser Land. Wir sind vom Lebensalter im Durchschnitt das älteste Bundesland, Sachsen-Anhalt. Droht die Gefahr, dass wir Kinder und Jugendliche aus dem Blick verlieren, weil es gar nicht mehr so viele gibt?
Ja, und die Gefahr droht natürlich, weil sozusagen auch die politische Perspektive auf einer anderen Lebensphase möglicherweise liegt. Und es ist dann unsere Aufgabe zu sagen, ja, aber es gibt hier junge Heranwachsende, es gibt junge Menschen, die brauchen genauso viel Aufmerksamkeit. Und die Lebensperspektiven dieser jungen Menschen, auch sich da hineinzuversetzen, fällt uns ja Erwachsenen oder älteren Erwachsenen mitunter etwas schwierig. Ja, aber das war schon vor tausenden Generationen so, dass man sich kaum reinversetzen konnte in die Lebenswelten dieser jungen Menschen. Aber es ist wichtig zu sehen, wie sie aufwachsen, was ihre Sorgen sind. Und die machen sich Sorgen. Ja, die machen sich auch Zukunftssorgen. Sie machen sich Sorgen, wie dieser Staat weitergeht. Sie machen sich Sorgen, haben Kriegsängste. Ja, die verfolgen ja die Medien, haben Sorge, gut auch leben zu können, möglicherweise eine Familie zu bitten. Und da ist es unser Job, dafür zu sorgen, dass sie sich da gut orientieren, also sich in der allgemeinen Lebenswelt zu orientieren, die Gesellschaft zu betrachten, sich als ein Teil der Gesellschaft zu sehen und auch Gesellschaft mitgestalten zu können, indem ich ehrenamtlich tätig bin, indem ich auch überlege, an Politik teilnehme. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, den wir leisten können, um junge Menschen auch deutlich zu machen, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, ja, und nicht nur abgehängt, weil sich der Fokus auf eine andere Altersgruppe fokussiert.
Vor 20, 25 Jahren hatten wir ähnliche Themen ja auch schon. Da gab es zum Beispiel auch eine Förderung für der Begriff Mehrgenerationenhaus kam da auf. Verschiedene Wohnformen. Nun gucken wir ja auf die Arbeit der Wohlfahrtsverbände insgesamt. Frau Ludwig, was ist da in der Landschaft was entstanden, wo wir auch als Wohlfahrtsverbände da einen Beitrag leisten können, dass die Generationen zusammenkommen? Ist da was sichtbar?
Es gibt mehr Generationenhäuser. Ja, da gibt es sicher noch nicht genug davon, weil das ist natürlich etwas, was sich vielleicht im Alltag auch manchmal schlecht abbildet, dass sich Generationen begegnen. Aber in den Familien passiert das ja häufig noch. Das ist auch gut. Aber das kann man natürlich organisieren, indem man einfach Einrichtungen auch aufmacht, indem eben eine Altenpflegeeinrichtung nicht geschlossen ist, sondern auch eine Möglichkeit bietet, dass man da mal mit Kindern reingeht, dass einfach diese Generationen sich begegnen. Und da gibt es einfach ganz zauberhafte Momente, wenn sich Generationen, das müssen wir organisieren. Das passiert nicht mehr von alleine, das ist leider so, ja, so wie Nachbarschaft von alleine nicht mehr unbedingt funktioniert, aber es ist, glaube ich, wichtig, weil wir eben ein Bundesland, dessen demografischer Fokus absolut sich wandelt.
Ja. Und Herr Bethe hat so Beispiele, wo Sozialeinrichtungen kooperieren, wo Menschen zusammenkommen?
Ja, natürlich, also das Pflegezentrum am Klärs, also der Pflegebereich, in dem wir uns bewegen, mit der Kindertagesstätte nebenan, die sind ziemlich viel unterwegs, gemeinsam unterwegs, nicht nur zu Geburtstagen, sondern auch zu völlig anderen Veranstaltungen. Die machen gemeinsame Thementage, machen aber auch gemeinsame Thementage mit der Eingliederungshilfe, also mit der Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen. Also da wird sehr eng versucht zu verknüpfen. Für mich ist die Frage der Partizipation ein ganz wichtiger Aspekt. Und da die Kinder in der Regel in ihrer Familie weniger in Kommunikation sind, weil Familienzeit in der Regel, sagen zumindest einige Soziologen, immer weniger wird, braucht man natürlich auf der anderen Seite, also kann man an der Stelle auch nicht unbedingt die Qualifikation erwerben, miteinander zu reden, zu streiten und so weiter. Also seinen eigenen Anteil als Kind an dem, was am Tag passieren soll, dann auch tatsächlich mit einbringen. Das ist ein Grund, warum wir bei uns in den Kindertagesstätten so ein Partizipationsprojekt entwickelt haben und in allen Kindertagesstätten auch genau das durchführen. Das heißt, gemeinsam mit den Erziehenden klären die Kinder für sich am Tag, was am Tag passieren soll. Ja? Welche Veranstaltungen sie machen wollen, welche Lernprogramme sie machen wollen und so weiter und so fort. Und das Ganze kann man natürlich formal abwickeln, indem man einen Abstimmungsprozess durchführt. Aber viel, viel wichtiger da drin ist einfach, dass die Kinder miteinander reden, dass die Kinder auch mit den Erziehern reden und dass sie gemeinsam sich Vorstellungen entwickeln, was es denn jeweils sein soll. Also die eine Einrichtung macht einmal im Jahr ein Sommerfest, und dieses Sommerfest wird im Grunde bestimmt durch die Kinder. Also die erklären, was sie gerne haben wollen, ja, welche, ach, was weiß ich, attraktive Veranstaltungen sie da drin haben wollen. Und natürlich guckt dann die Einrichtungsleitung als auch die Erziehenden, was können wir uns leisten, was können wir tun. Aber dann wird ein Kompromiss gesucht und in der Regel auch ein Kompromiss gefunden. Und das setzt natürlich die Kinder auch, versetzt sie in die Lage, ihre Stimme nicht zu erheben, sondern sich zu melden und zu sagen, hier, ich habe folgende Idee, ich möchte gerne Folgendes tun. Und ich denke, das ist für eine Demokratie erst einmal eine Grundvoraussetzung, um miteinander auch tatsächlich arbeiten zu können.
Das heißt, Kinder- und Jugendhilfe bietet auch Lernorte für Demokratie.
Ja, ganz genau. Ja.
Und Frau Ludwig, wir haben ja, also Mehrgenerationenhäuser sind quasi feste Einrichtungen oder strukturierte Einrichtungen. Wir haben auch diesen etwas sperrigen Begriff der Sozialraumorientierung, wo sich Einrichtungen vor Ort Gedanken machen, wie sie Menschen zusammenbringen können, die dann zum Beispiel auch mal ein Stadtteilfest organisieren. Was hat sich da in den letzten Jahren getan und was sind die Erfahrungen dort?
Also in den Quartieren oder in den Sozialräumen gibt es ja häufig mehrere soziale Einrichtungen. Ja, da gibt es halt von der gesamten Bandbreite vom Altenpflegeheim über eine Kindertagesstätte bis zur Einrichtung für Menschen mit Behinderungen Angebote. Und die Träger kennen sich meistens auch ganz gut untereinander und öffnen die auch gegenseitig, dass sie einfach Teil, diese Einrichtung Teil des der Gemeinschaft des Stadtteils sind. Ja, sie sind eben keine geschlossene Einrichtung. Klar hängt da ein Schild dran, was es ist. Aber es gibt immer wieder Tage der offenen Tür und wir stellen fest, dass die auch gut besucht werden, dass sich viele doch interessieren, was passiert denn eigentlich in so einer Einrichtung? Was passiert in einer Einrichtung mit Menschen, die mehrfach behindert sind? Und die zu öffnen und zu sagen, das ist kein geschlossener Raum, sondern es ist Teil dieses Sozialraums, wo man sich auch gegenseitig austauschen kann, wo man auch voneinander lernen kann. Das sagte ja auch Herr Bietje, dass die Generationen gut voneinander lernen können. War schon immer so, und ist auch ein guter Teil, wo auch ältere Menschen noch viel über Junge lernen können.
Und wir schaffen Räume für Begegnung von Menschen, Generationen, aber da gibt es dann auch ein Problem in Sachsen-Anhalt, das heißt das Stadt-Land-Problem, das haben wir in allen Flächenländern. Gelingt es denn noch in ländlichen Räumen, auch Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen auch tatsächlich zu betreiben, weil ich ja auch das Publikum dafür brauche sozusagen. Gelingt das noch und kann man da auch gezielt etwas aufbauen? Sind ja keine öffentlichen Einrichtungen in dem Sinne, aber es sind ja Einrichtungen, wo ich hingehen kann und wo ich ein öffentliches Leben organisieren kann, wie Sie es eben beschrieben haben. Wie ist so das Stadt-Land-Gefälle da in unserer Perspektive?
Na, Sachsen-Anhalt ist ja nun mal unglaublich ländlich. Ja, also neben den Hauptzentren Dessau, Magdeburg und Halle gibt es eben sehr viel ländlichen Raum, und die sind natürlich auch mittlerweile, werden die immer dünner besiedelt, aber ich glaube, jede Kommune hat einen unglaublichen Antrieb, soziale Einrichtungen vor Ort zu haben, weil die einfach für die Lebensqualität vor Ort wichtig sind. Dass die noch sich entscheiden für ein Leben im ländlichen Raum, auch dann die Angebote haben, die sie brauchen, dass sie da auch bleiben können. Und viele erkennen ja jetzt wieder, wie die Lebensqualität ist aufgrund der klimatischen Situation, weil sich viele mehr für Natur und Umwelt interessieren, gibt es wieder auch eine Entwicklung zu sagen, ich entscheide mich bewusst für ein Leben auf dem Land mit meiner Familie. Und dann ist es wichtig, dass es da eine Kita gibt und dass es einen Kinderarzt gibt und dass es einen öffentlichen Nahverkehr gibt, der einigermaßen verlässlich ist. Ich glaube, da haben Kommunen großes Interesse dran, weil sie natürlich auch gerne möchten, dass Menschen in ihrem Raum bleiben. Ja.
Und Herr Bietje, Sie gehören ja zu den Anbietern, die im ländlichen Raum dann eben auch aktiv sind. Was machen Sie da für Erfahrungen?
Ja, also ich denke erstmal, die wichtigste Erfahrung, die wir zumindest im Landkreis Harz gemacht haben, ist das, was Frau Ludwig schon angedeutet hat, das als Träger nicht nebeneinander herzuleben. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist Ja, ist die Erziehungsberatung, die es im Landkreis Harz gibt. Hier haben wir drei Träger, nämlich das Diakonische Werk, den Paritäter und die Arbeiterwohlfahrt. Und wir haben uns irgendwann vor einigen Jahren zusammengetan und sind für uns zu dem Ergebnis gekommen, es macht keinen Sinn, wenn jeder quasi sein eigenes Süppchen kocht, sondern lasst uns einfach mal gucken, wie wir gemeinsam mit unserem jeweiligen Profil und unseren Kapazitäten uns auch in die Lage versetzen, die Nachfrage nach Beratung im Landkreis Harz auch gemeinsam zu decken. So dass wir dann auch zu dem Ergebnis gekommen sind, wir gucken gemeinsam mit dem Landkreis, an welcher Stelle, also in welchen Städten im Landkreis Harz ist welche Kapazität an Beratung erforderlich. Und wie kriegen wir sie organisiert? Und wir haben die Situation, als Arbeiterwohlfahrt sind wir in Halberstadt tätig, dem mit Abstand größten Ort im Landkreis Harz, hatten aber erheblich weniger personelle Kapazitäten. Und insofern die Kollegen von den Paritätern hatten etwas mehr Kapazitäten und wir haben uns darauf geeinigt, wir konkurrieren jetzt nicht um das Personal, sondern wir machen das gemeinsam. Und eine Kollegin der Paritäter ist dann halt auch nach Halberstadt gekommen und hat dort mit beraten, sodass wir sehr gezielt dahin geguckt haben, wie können wir die vorhandenen Ressourcen, Personal und Geld, so einsetzen, dass wir so viel wie möglich an Ergebnis erzielen können. Naja, und dieses Prinzip sind wir im Grunde im Moment gerade dabei, auch auf die offene Kinder- und Jugendarbeit zu übertragen, so dass wir dort mit den freien Trägern als auch den Gemeinden versuchen, so viel wie möglich an Kooperation zu organisieren.
Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich auch nochmal an der Stelle zu den Themenwochen, wir haben Positionen formuliert zu verschiedenen Handlungsfeldern, die sind auf der Homepage der Liga nachzulesen. Und zu den Positionen gehört auch, Antje Ludwig, dass wir sagen, wir wollen die Kita Sozialarbeit ausbauen. Was steckt da für ein Bedarf dahinter?
Also eine Kindertagesstätte ist ja sozusagen der erste Ort, an dem Kinder nochmal mit anderen Kindern gemeinsam aufwachsen, lernen, das weiß jeder. Aber es ist natürlich auch ein Ort, wo Kinder aus unterschiedlichen Familien zusammenkommen und wo sich unterschiedliche auch Gesellschaftsschichten abbilden und auch unterschiedliche Problemlagen. Und es ist, glaube ich, gut und wichtig, frühzeitig zu erkennen, wenn Kinder in der Kita Probleme haben beim Lernen, in der Bewegung, in der Art und Weise, wie sie sich mit anderen Kindern auseinandersetzen. Und dafür Menschen zu haben, die die Lebensperspektive dieser Kinder im Blick haben. Was hat es für Probleme möglicherweise im Elternhaus? Gibt es da Erziehungsschwierigkeiten? Brauchen Eltern Unterstützung? Das schafft eine Erzieherin in einem Kita-Alltag nicht immer. Ja, und wenn dann sozusagen Schulsozialarbeit nochmal einen besonderen Fokus auf die Familien lenkt, die mehr Unterstützung brauchen, die auch schon ersichtlich in der Kita Probleme haben, den Alltag mit den Kindern zu bewältigen, das ist ein anstrengender Alltag. Das weiß jeder, der kleine Kinder hat, dass das nicht immer einfach ist, aber für manche ist es eben besonders schwer. Und da eine Unterstützung anzubieten und zu helfen, dass die Kinder gut klarkommen in der Kita, ja, dass sie auch mit den anderen Kindern gut klarkommen, dass sie auch mit den Erzieherinnen einen guten Kontakt haben, dazu ist, glaube ich, Schulsozialarbeit sozusagen ein erster Fokus, frühzeitig und präventiv zu helfen, wenn junge Menschen, Kita, Kinder oder auch die Eltern möglicherweise ein Problem haben.
Und Herr Bethe, Sie hatten es ja auch schon gesagt und beschrieben, in der Kinder- und Jugendhilfe kann ich Demokratie lernen, kann ich partizipativ, also mich beteiligen, kann mich einbringen. Wir sagen auch als Liga Wohlfahrtsverbände, wir wünschen uns, dass Kinderrechte ins Landesrecht aufgenommen werden. Was kann das konkret sein? Haben Sie da eine Vorstellung?
Naja, ich denke erstmal, dass die Position, also Kinderrechte insofern, als dass Kinder und Jugendliche in der Tat auch politisch gehört werden und mal entsprechende Strukturen dafür entwickelt, dass sie gehört werden. Ja, also Jugendparlamente und so weiter. Also es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Instrumenten, die man dafür nutzen kann. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, das auch in der Tat einzuführen. Ja, wir bewegen uns ja immer irgendwie um das Thema Kindeswohl, ja, und das, denke ich, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den wir auch reinbringen müssen in die Politik und nicht nur in, ja, in das Beschreiben von Situationen, sondern wir müssen dafür Sorge tragen, dass das Ganze auch in der Tat einklagbar wird, ja, von Kindern, von Jugendämtern. Ja, wichtig ist natürlich der Umgang mit Eltern, das ist ganz klar, aber das, was wir wahrnehmen, ein Kind, das mit nach der Geburt direkt einen Entzug durchmacht, das hat schon seine Kinderrechte schon fast verloren an der Stelle oder zumindest wurde in Frage gestellt. Und insofern finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man damit umgeht. Und als Gemeinschaft sind wir dafür zuständig, dass diese Rechte auch tatsächlich sanktionierbar werden, ja? Und es nicht einfach nur bei Eltern verbleibt.
Da diskutieren wir ja dann auch darüber, wann ein junger Mensch entscheidungsreif ist sozusagen, also auch bei Fragen der Wahl, des Wahlalters zum Beispiel. Wir sprechen uns ja auch dafür aus, eine Absenkung des Wahlalters vorzunehmen. Im kommunalen Bereich ist das mit 16 Jahren schon teilweise möglich. Auf Landesebene wird jetzt am 6. September nur jemand wählen können, der schon 18 ist. Herr Bethje, trauen Sie denn jüngeren Menschen zu, eine Entscheidung zu treffen, die uns dann alle betrifft in der Frage, wer uns regiert?
Ja. Ja, klar. Warum soll ich einem 70-Jährigen zutrauen, dass er eine richtige Entscheidung trifft? Also natürlich denke ich schon, dass das auch 16-Jährige können.
Ist das ein Thema in Jugendwohngruppen? Sprechen Sie auch über die bevorstehende Wahl? Sprechen die untereinander über die bevorstehende Wahl? Wie informieren die sich?
Ja, zwangsläufig. Natürlich, natürlich. Wir haben natürlich die Situation, dass diese Wahl ansteht und dass dann auch in den Einrichtungen darüber geredet wird. Klar, und dann hat man auch immer wieder Situationen, egal in welcher Einrichtung, ob nun in der Tagesgruppe für Jugendliche oder in der stationären Unterbringung, dass dann natürlich auch quasi ein Abbild der Situation innerhalb dieser Gesellschaft vorhanden ist, ja. Und da kommt man nicht drum rum, darüber zu diskutieren.
Kinder sind unsere Zukunft. Das ist auch ein bisschen abgedroschen, weil man es ganz oft sagt. Wie lösen wir es ein? Und jetzt frage ich so als Schlussfrage für unsere Gesprächsrunde, Antje Ludwig, was für eine Zukunft werden wir haben, wenn wir das einlösen, was wir uns vorgenommen haben, wenn wir die Arbeit gut machen? Was für eine Zukunft werden wir möglicherweise haben, wenn wir Dinge verpassen? Weil wir Menschen jetzt prägen für ihr ganzes Leben, die jetzt jung sind. Wie stehen wir als Sachsen-Anhalt in 20 Jahren da? Jetzt machen wir mal den Blick in die Glaskugel. Wir riskieren es einfach mal. In 20 Jahren hören sich das dann die Historiker nochmal an und dann können die das ja abgleichen, ob das stimmt. An was für einer Zukunft arbeiten wir? Wie sieht es in 20 Jahren aus?
Na, erstmal gehen wir ja davon aus, dass Sachsen-Anhalt ein lebenswertes Land ist, dass es hier mitten in Deutschland liegt, das viel Potenzial hat. Und ich glaube, es liegt an uns selbst, diese Zukunftsperspektive auch so zu gestalten, dass man daran glaubt, dass es eine Zukunft für dieses Land gibt. Und das kann ich nur machen, wenn ich junge Menschen auch zu optimistischen jungen Menschen erziehe. Klar, informieren die sich mittlerweile anders und sind über einem anderen, über Social Media ganz anders informiert und suchen sich da eine eigene Orientierung. Aber es hängt an uns selbst, das vorzuleben. Und hier zu bleiben und dem Land eine Zukunftsperspektive zu bieten. Und dazu gehört, dass junge Menschen sich für Kinder entscheiden, dass sie sich hier einen Lebensort sehen, dass sie hier ihre berufliche Perspektive sehen, dass sie hier einen Ort finden, wo sie Partnerschaften gründen können, wo sie Familien gründen können, wo sie Arbeit finden. Ja? Und das liegt an uns selbst, diesem Land ein positives Image zu geben. Und leider ist das Image nicht immer gut. Und es ist unsere Aufgabe, dem Land ein positives Image zu verleihen. Und das kann jeder Bürgerin und Bürger damit tun, indem er sich bewusst für dieses Land entscheidet.
Und Herr Bethje, ich sag mal salopp, Ihre Kinder, also Sie haben Kinder in den Einrichtungen vor Augen und wenn Sie sich vorstellen, 20 Jahre weiter, was werden die machen? In was für eine Zukunft gehen die?
Ich hoffe, dass sie in eine Zukunft gehen, in der sie Gemeinschaft in der Tat, das, was sie an Gemeinschaft erlebt haben in unseren Einrichtungen, dass sie das auch mit übertragen können in ihr dann tägliches Leben. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, um innerhalb einer Gesellschaft Naja, sowas wie Solidarität tatsächlich leben zu können. Also das, was wir in den letzten 40, 50 Jahren getan haben, ist ja, wir haben uns immer mehr auf Individualisierung versteift. Jeder macht sein eigen Ding. Ja, das ist auch ganz schön. Spricht auch erst einmal nichts dagegen, aber es führt natürlich auch dazu, dass das immer mehr vereinzelt wird und das Miteinander dann in der Tat gelernt werden muss. Und ich hoffe, dass die Kinder und Jugendlichen, die bei uns in den Einrichtungen sind, genau diesen Aspekt für sich mitnehmen können und das dann auch in diese Gesellschaft weitertragen können.
Wieder stärker auf Gemeinschaft orientiert sein und das Miteinanderleben, das üben wir täglich und miteinander und wir sind da aktiv als Liga Wohlfahrtsverbände. Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Antje Ludwig und Kai-Grit Bethje. Das war aufschlussreich und wer als Zuhörer jetzt und Zuhörerin mehr wissen will über das, was wir tun, auf die Liga Homepage gehen, leicht zu finden, die Podcast-Serie durchhören. Es gibt noch mehr schöne Themen, noch mehr spannende Themen. Wir haben hohe Erwartungen an das, was am 6. September in unserem Land durch die Wahl passiert und wir werden da sein. Wir werden auch danach da sein und wir werden das Programm, was wir hier vertreten, auch weiter vertreten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank für dieses Gespräch und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Danke.
Hashtag Menschlichkeit wählen. Ein Podcast der Liga der Freien Wohlfahrtspflege zur Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt.